Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge, die zugegebenermaßen ein bisschen auf der Kippe stand heute. Bin sehr froh, dass ich zu zweit hier im Studio bin mit meiner Gesprächspartnerin. Das Thema, was wir heute über den Podcast schreiben, ist AI-Assistenten für Effizienzgewinne. Genau. Und da bist du natürlich aus dem Hause Microsoft ganz vorne mit Copilot dabei und wirst uns da bestimmt ein bisschen was erzählen.
Genau.
Chronisch digital. Der Podcast über Daten, Kreativität und Verantwortung vom Bundesverband Digitale Wirtschaft.
Hallo Stefanie.
Ja, hallo Pia. Also fühlt sich fast so an, als ob ich dich hier begrüße. Also ganz herzlich willkommen zu deinem Podcast.
Ja, vielen, vielen Dank. Du hast dich hier schon eingegroovt, genau, in meinem Studio bei der Funke Mediengruppe, wo wir heute wieder zu Gast sein dürfen. Du bist, genauer gesagt, Stefanie Bödige.
Ja.
Und du bist Global Agency Director bei Microsoft Advertising.
Genau, und wir sind Teil der neulich gegründeten KI-Organisation unter Mustafa Suleiman. Das heißt, in dieser Organisation sind wir gemeinsam mit unseren Kollegen von Copilot, was ja heute auch unser Thema ist, Bing und Edge.
Ja. Genau, jetzt hast du schon ein bisschen vorweggegriffen, aber vielleicht nochmal ganz allgemein, bevor wir einsteigen. Was sind so deine Berührungspunkte mit künstlicher Intelligenz? Warum sitzt du überhaupt hier heute mit uns?
Genau, also in meiner Rolle als Global Agency Director bin ich zuständig für die Beziehung zu unseren bedeutendsten unabhängigen Agenturpartnern im Raum Continental Europe für Microsoft Advertising. Und Microsoft Advertising hat sich in den letzten Jahren doch entscheidend weiterentwickelt. Wir sind ein ganzheitlicher Anbieter von KI-gestützten Omnikanal- und Multiformat-Werbelösungen heute und können weltweit 1 Milliarde Menschen erreichen auf 186 Märkten. Und da haben wir ja auch vor einem Jahr Bing Copilot auf den Markt gebracht, mit dem wir eine ganz neue Sucherfahrung nach 20 Jahren, wo sich so für die Nutzererfahrung im Search nicht so wahnsinnig viel getan hatte, jetzt über diese konversationelle Suche auf den Markt gebracht. Das heißt, es tut sich sehr viel bei uns im KI-Bereich und in meiner Rolle bin ich dafür zuständig, dass unsere Agenturpartner auch diese ganzen Möglichkeiten aufgreifen können und im vollen Umsatz umsetzen können.
Das klingt nach einem ganz schön großen Paket, was ihr da geschnürt habt.
Das ist wahr, ja.
Was sicherlich eine Herausforderung ist, was vielleicht auch so seine Tücken mit sich bringt und da schauen wir heute mal rein, also auf Chancen, Herausforderungen und all dies. Wo würdest du denn euren Copilot so neben Google Gemini, OpenAI, ChatGPT, wo würdest du den verorten? Also was bringt der so mit sich im Vergleich zu anderen KI-Lösungen?
Ja, danke für die Frage. Das ist, glaube ich, ganz gut zum Einstieg. Denn der Copilot von Microsoft, der ist eine Assistentenfunktion, mit der ihr generative KI entweder für euren persönlichen Bedarf oder im Arbeitsumfeld für jeden Geschäftsbereich, aber auch für jede Geschäftsfunktion und für unsere Cloud-Lösungen nutzen könnt. Was das bedeutet prinzipiell ist, dass ihr mit eurem Computer sprechen könnt und ihm sagen könnt, wo ihr Unterstützung braucht und der Computer wird euch verstehen und wird euch dabei helfen. Das heißt, es geht darum im Prinzip, dass Menschen mehr erreichen können, weil sie dadurch, dass sie die KI für sich arbeiten lassen und die KI kann das besonders gut leisten, weil sie im Arbeitskontext und in den Datenzugriffsberechtigungen jedes Einzelnen verankert ist. Das heißt, wir nennen das im Nutzerkontext geerdet sein. Was der Copilot nicht ist im Vergleich zum OpenAI ChatGPT, ist kein LLM, sondern das ist im Prinzip eine szenariobasierte, anpassbare Machine Learning Plattform, die diese großen Sprachmodelle wie ChatGPT mit den Daten der Nutzer entweder im Microsoft Graph oder im Web oder ihren Unternehmensdaten kombiniert.
Mhm. Nun nehmt ihr dafür ja Geld, also man zahlt ja für den Copilot einen gewissen Betrag und ChatGPT kann man zum Beispiel auch kostenlos nutzen. Wie geht ihr mit Kritik um an eurem Copilot im Vergleich zu anderen Modellen?
Also du könntest zum Beispiel Bing Copilot nutzen. Das ist eine kostenlose Version von ChatGPT 3. Mhm. Und die hat den Vorteil, dass sie bei uns in dem Suchmaschinenindex geerdet ist. Das heißt, die Antworten sind relevant. Und das ist eine sehr gute Alternative zu ChatGPT. Und also Kritik würde ich sagen, haben wir eigentlich nicht so viel erhalten, denn das ist ja auch eine Möglichkeit im Prinzip, viel effizienter bei der Arbeit zu sein. Und ja, das hat natürlich dann auch einen Wert, denn unsere Enterprise-Version, für die es ein Abonnement gibt, die hat ja auch den Datenschutz mit integriert. Und das ist ja auch sehr wichtig, denn man möchte ja nicht, dass die Fragen, die man stellt, dann auch im offenen Web landen. Und deswegen ist das auf jeden Fall auch eine gute Option. Aber für die kostenlose Nutzung habt ihr unsere Suchmaschine Bing Copilot.
Mhm, alles klar. Aber apropos Datenschutz, danke für das Stichwort.
Ja.
Das geht ja immer wieder einher mit künstlicher Intelligenz, die Datenschutzbedenken.
Ja, auf jeden Fall.
Wie geht ihr innerhalb Microsoft mit diesen Datenschutzbedenken um?
Ja, also Datenschutz ist für uns ein Grundrecht. Und das ist auch ganz wichtig, dass man sich darüber Gedanken macht bei dieser Technologie. Denn unser Geschäftsmodell basiert ja auf dem Vertrauen der Kunden. Und da arbeiten wir schon seit Jahren darauf hin. Das war immer eine Priorität, der Datenschutz bei Microsoft. Was ihr da mitnehmen könnt, ist auf jeden Fall, your data is your data. Die Daten unserer Kunden, auch wenn die für Feinabstimmungen in diesen KI-Modellen genutzt werden, bleiben immer in dem Tenant, in dem Abonnement unserer Kunden. Und die werden, also sie können sich sicher sein, dass die Wettbewerbsvorteile, die sich hier erarbeiten, dadurch, dass sie KI in ihre Strategie einarbeiten, dass sie die Einzigen sind, die davon profitieren. Also da sind ihre Daten auf jeden Fall geschützt.
Okay. Mich würde mal so interessieren, wie man so einen AI-Assistenten überhaupt entwickelt. Also welche Ziele, welche Herausforderungen hattet ihr bei der Programmierung des Copilots?
Mhm.
Und vielleicht kannst du einfach mal so den Entwicklungsprozess ein ganz bisschen nachzeichnen, so als kleiner Blick hinter die Kulissen.
Ja, KI bringen wir auf den Markt, damit unsere Kunden ihre Unternehmensziele verfolgen können. Da findest du zum Beispiel unter den Top-Use-Cases die Möglichkeit, neue Einnahmequellen zu generieren oder differenzierte Kundenerlebnisse anzubieten im Zeitalter der KI oder interne Prozesse zu modernisieren. Das sind so die Anfragen, die gestellt werden in dem Zusammenhang. Und dafür entwickeln wir unsere Produkte. KI zum Beispiel generative KI ist hervorragend dafür geeignet, Automatisierung von Texterstellung und Bearbeitung in die Prozesse einfließen zu können. Das siehst du ja auch auf Bing Copilot. Du kannst Bing Copilot bitten, für dich Texte zu verfassen, so als kreative Grundlage für deine Arbeit, wenn du anfängst zu arbeiten. Aber natürlich kann man auch andere Prozesse automatisieren. Geschäftsprozesse zum Beispiel wie Dokumentenverarbeitung, Rechnungsstellung, aber auch Programmierung. Einer der ersten Copilots, den wir auf den Markt gebracht haben, war GitHub Copilot. Und da ist es den Entwicklern möglich, in ihrer natürlichen Sprache mit dem Computer zu sprechen, Prompts zu geben und der Computer übersetzt das in Programmiersprache. Mhm. Wenn du dich mit Entwicklern unterhaltest, dann werden die dir sagen, dass ein großer Teil der Programmiersprache recht repetitive Aufgaben sind, wie zum Beispiel die Nomenklatur oder Struktur erstellen. Und da fließen natürlich schnell Fehler ein in die Programmierung oder man wird an der falschen Stelle kreativ. Mhm. Ein Kollege von mir hat mir zum Beispiel gesagt, dass er heute die Codes, die er als junger Ingenieur geschrieben hat, nicht unbedingt noch lesen könnte, weil er Abkürzungen benutzt hat, die sich ihm jetzt vielleicht nicht mehr erschließen.
Das ist heißt, so ein bisschen wie die Geheimsprache, die wir als SchülerInnen alle uns ausgedacht haben. Wenn ich die heute finde in meinem Tagebuch oder was auch immer.
Genau, ja, so ist das. Und dieser Anteil der Programmierung, der im Prinzip nicht der Wertschöpfung dient oder nicht der spannende Aspekt der Programmierung ist, den können wir an die KI abgeben.
Ja.
Und das erlaubt es, Programmierung zum Beispiel 55 Mal also einem Faktor 55 zu beschleunigen. Also das ist ein sehr großer Effizienzgewinn, den wir da verbuchen konnten. Und das ist natürlich interessant und darauf haben wir aufgebaut. Der zweite Copilot, der auf den Markt gebracht wurde, das ist Bing Copilot. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Der verbindet ganz viele von diesen Kapazitäten der generativen KI. Wir können gleich ein bisschen mehr noch darüber sprechen. Aber auf jeden Fall haben wir über den Bing Copilot auch marktführend, muss ich sagen, da waren wir auch die Ersten, die Suche zu einer völlig neuen Erfahrung gemacht. Und weil es in der Tat in der Vergangenheit so war, dass man ja für die Suche vielleicht ein paar Keywords eingegeben hat und sich dann einer Antwort gegenüberstand, wo viele Links waren und musste sich da durchklicken. Durch den Bing Copilot ist es möglich heute, dass du ja ganz normal dich in deiner menschlichen Sprache ausdrückst und dann auch vollständige Antworten erhältst und so lange nachhaken kannst, ja, bis du alle Informationen über die Produkte gefunden hast. Du hast mir ja neulich erzählt, wir haben über den Kühlschrank gesprochen, der eigentlich hätte bei dir heute ankommen sollen. Ja, ich weiß nicht, wie die Suche stattgefunden hat zu dem Produkt.
Liebe ZuhörerInnen, Sie sehen, ihr seht, wir haben sehr viele Opfer gebracht für diese Folge.
Genau, ganz genau. Ja, da ist es eben möglich, vollständige Antworten von unserer Suchmaschine zu erhalten, mit allen Links, Hintergrundinformationen. Und das beschleunigt tatsächlich die User Journey. Das heißt, sie ist fast dreimal so schnell wie in der herkömmlichen Suche, weil die Nutzer in der Lage sind, schneller Entscheidungen zu treffen. Und das ist natürlich sehr interessant auch für den ROI von Marketingkampagnen im Search. Wir sehen zum Beispiel, dass Werbeformate, die mit Bildmaterial versehen sind, dass die Klickraten haben, die 3-4-mal höher sind. Also es geht bei dieser Produktentwicklung um das schnellere Erledigen von Aufgaben, um Zeitersparnis, wenn man generative KI nutzt für seine Arbeitsprozesse. Es geht um höhere Arbeitsqualität auch. Wir haben gerade eben schon von den Programmierern gesprochen, die sich darauf konzentrieren können, die wirklich wertvollen Arbeiten auszuführen. Und das haben wir auch weltweit untersucht in einer Studie, wo wir 30.000 Menschen befragt haben zu ihrem Arbeitsalltag und zu ihren Erwartungen, was generative KI angeht. Da war natürlich auch stand ein bisschen die Frage im Raum, werde ich jetzt von generativer KI ersetzt? Aber wenn man sich mal überlegt, wie viel wir im Prinzip alle zu tun haben und wie viel Zeit auch, und das wurde auch in dieser Studie klar, drauf geht für Arbeitsschritte, die das reine Suchen nach Informationen sind oder sich mit Teammitgliedern und mit seinen Kollegen absprechen, weil die Informationen haben, die wir bräuchten. Wenn dieser Teil, der 60% unserer Zeit in der Arbeitswelt darstellt im Prinzip, wenn wir den an die generative KI abgeben können, dann können wir uns auf die wirklich interessanten Dinge konzentrieren. Und da gehört natürlich kreatives Arbeiten dazu, gehört Innovation dazu. Und das ist im Prinzip auch eine der Erwartungen der Unternehmensleitung, wenn man über die Möglichkeiten, die sich darstellen, mit generativer KI spricht, dann erwarten über 80%, dass ihre Mitarbeiter in dieser Ära der generativen KI sich auch weiterentwickeln, weiterbilden und in der Lage sind, mit diesen Tools zu arbeiten.
Okay, und wie sieht das dann konkret in der Praxis aus? Also wie ist das mit der Implementierung von solch Technologien in Unternehmen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Was sind da so für Herausforderungen und wie können die überwunden werden?
Ja, danke für die Frage. Das ist wirklich interessant. Wir sehen natürlich schon die Merkmale von Unternehmen, die Vorteile gewinnen werden in diesem Prozess. Und wir haben das auch untersucht. Wir wollten verstehen, was die Merkmale von Organisationen sind, die mithilfe von KI in großem Maßstab Mehrwert schaffen und worauf sie sich konzentrieren, um ihre Ziele zu erreichen, aber natürlich auch, was die Stolpersteine sind. Und wie sieht im Prinzip der Fahrplan zum Erfolg auch aus? Und da haben wir gesehen, dass der prädiktivste Faktor für die Wertschöpfung von KI tatsächlich darin liegt, inwieweit die Unternehmensleitung in der Lage ist, eine Vision für KI zu entwickeln und diese Vision und die Bedeutung von KI auch für die Zukunft ihres Unternehmens klar kommuniziert und mit den Mitarbeitern teilt. Das ist ein Faktor, der tatsächlich mehr als zweimal so schwer ins Gewicht fällt, wie zum Beispiel die Anzahl der Mitarbeiter, die KI-Expertise haben und die Faktoren wie zum Beispiel agile Entscheidungsprozesse oder Test-and-Learn-Kultur fallen viel weniger ins Gewicht. Die Schwierigkeit liegt aber eigentlich darin, wie man den Mehrwert von KI erfassen kann. Und da habe ich, glaube ich, einen ganz interessanten Use Case mitgebracht. Das ist ein Pharmakunde von uns in Deutschland, der arbeitet mit Copilot im Bereich Personal, R&D, IT, Einkauf, Marketing und die haben 700 Anwendungsfälle für generative KI definiert, wie zum Beispiel das Abrufen von Daten aus Excel oder Erstellung eines Entwurfs in Word oder PowerPoint, wo wir auch eben am Beispiel darüber gesprochen haben. Wenn man das konsequent aufzeichnet und priorisiert, dann haben wir herausgefunden und gemessen über eine Studie, die Forrester Research für uns ins Leben gerufen hat, über den Total Economic Impact und wo 350 Entscheidungsträger in Unternehmen zu ihrer Arbeit mit dem Copilot 365 befragt worden sind, dass tatsächlich innerhalb von 3 Jahren eine Verbesserung des Konzernergebnisses von fast 3 bis 7,6% erwartet werden kann in dieser Umfrage. Das sind natürlich jetzt absolute Zahlen, aber das ist ja schon auch richtungsweisend, ne? Oder wenn wir uns anschauen, den ROI von diesen Projekten, die mit generativer KI gesteuert werden können, dann verbessert sich der ROI von 100 auf über 450. Also es ist wirklich eine Effizienzsteigerung, die jetzt schon messbar ist. Und es sind ja auch erst die ersten Versionen im Prinzip von diesen Copilots.
Ja, und das ist natürlich ein starkes Argument und ich kann das sehr gut nachvollziehen. Es ist ja auch zutiefst menschlich, dass Menschen wissen wollen, warum und wozu. Und,
genau.
Und dass das letztendlich natürlich auch so ein Unternehmensleitbild, dass das verbessern kann, wie Leute damit umgehen. Das kann ich absolut nachvollziehen. Ja, wir haben uns auf die heutige Folge den Effizienzgewinn ja schon namentlich draufgeschrieben und du hast es ja jetzt auch immer wieder angedeutet, wie viel schneller, effektiver man oft mit KI-Assistenten arbeiten kann.
Ja.
Nun bin ich von Hause aus Journalistin und arbeite als Redakteurin in meiner Agentur und spiele dann natürlich auch ganz viel mit Assistenten rum, mit den verschiedensten, auch mit dem Copilot. Und muss aber immer wieder feststellen, dass man doch, also man kann gewisse Dinge schneller machen, sehe ich komplett ein. Also gerade so diese Angst vor dem weißen Blatt, einfach mal einsteigen in einen Text oder in ein Thema, einer Kampagne, wie auch immer, hilft ungemein. Aber man kommt eben auch an die Grenzen. Und nun hatte ich am Beginn oder vor ein paar Minuten ja schon die Kritik angemerkt. Und ich glaube, das wäre so die Kritik, die ich so selber mitgeben würde, beziehungsweise auch immer mal wieder höre, dass gewisse Befehle, gewisse Prompts dann doch nicht zum gewünschten Ergebnis führen. Mhm. Ne? Dass man sowas sagt wie, jetzt schreib's mal als Gedicht. Mache ich jetzt in meinem Redakteurinnenalltag eher selten, aber könnte man ja mal ausprobieren.
Das könntest du.
Dann reimt es sich vielleicht am Ende doch nicht oder finde den Duktus von William Shakespeare und es passt doch nicht so ganz und so.
Ja.
Also da sind wir offensichtlich auch noch auf so einem Level, wo noch deutlich Luft nach oben ist. Oder täuscht mich da mein Gefühl?
Ja und nein. Ich würde sagen, so wie du momentan das Tool nutzt, das ist ja nicht so richtig Nutzerkontext eingebunden momentan, so wie du sie nutzt. So sehen wir aber natürlich das Potenzial für Unternehmen nicht. Also in der Enterprise-Version, da geht es darum, wie ich eben schon gesagt habe, der Kontext des Nutzers, der muss dem KI-Assistenten verständlich sein. Denn der Output von generativer KI ist nur so gut wie, wenn ich den Ball mal an dich spielen könnte.
Ich höre eine implizite Kritik, aber es ist in
Ordnung.
Nein,
keine Kritik. Ist nur so gut wie natürlich der Prompt, den man reingeben kann. Ne? Und diesen Prompt, den reichert ein Copilot zum Beispiel mit einem ganzen Arbeitskontext an, weil er weiß, zum Beispiel, weil er Zugang zu deinem Terminkalender hat. Also er weiß, dass du heute nach Berlin gekommen bist für diesen Podcast.
Als gedacht, aber ja.
Aber wir haben es geschafft, ganz genau. Er hat Zugang zu deinen Dokumenten, zu Teams. Also wenn wir heute nicht im Studio aufgenommen hätten, sondern über Teams, dann hätte der Copilot dir eine Zusammenfassung schreiben können von unserem Gespräch heute. Und all diese Details und natürlich auch deine Datenzugriffsberechtigung in einer Firma, die kann so ein Tool abrufen und dadurch dir relevante Antworten geben. Also wenn du Copilot zum Beispiel bitten würdest, wenn wir es über Teams aufgenommen hätten, dir Texte zu schreiben für Social Media Posts, dann würde er auf all diese Informationen zugreifen und die Antwort wäre relevant. Du könntest auch weitergehen natürlich, wenn wir ein White Paper aufsetzen würden, gemeinsam über das Thema, was wir heute diskutieren, dann könntest du noch andere Quellen hinzuziehen, wie zum Beispiel Quellen, die im Web sind oder ja, Anbieter, Drittparty-Anbieter, die mit der Unternehmung zusammenarbeiten, wo auch für dich ein Zugang zu den Informationen besteht, wie zum Beispiel Marktforschungsinstitute. All diese Informationen gehören zu deinem Arbeitskontext. Ja. Und der Co-Pilot wird dann gut, wenn er das alles nutzen kann. Und das ist okay. In der Enterprise-Version. Und deswegen ist es möglich, diese Effizienzsteigerung dann auch abzubilden.
Werbung.
Hier noch ein kleiner Hörtipp. Im Demexco-Podcast trifft Gastgeberin Verena Gründel alle 2 Wochen die spannendsten Menschen aus Marketing, Tech und digitaler Wirtschaft. Sie spricht mit ihnen über Herausforderungen, Lösungswege, Lessons learned und entlockt ihnen bisher geheime Business-Performance-Hacks. Hier und auf allen gängigen Plattformen.
Also es ist nur ein kleiner Einblick, den ich dann da gekriegt habe.
Ja.
Und andererseits ist die Enterprise-Version natürlich dann auch wieder die kostenpflichtige. Und ich bin nicht mit der kostenlosen Version unterwegs, wie du eben meintest, ne?
Ja, da sprechen wir jetzt natürlich über Unternehmensstrategien, die das nutzen. Aber es gibt natürlich auch ein Abonnement, so wie es für Office 365 ein Abonnement gibt, für den Copilot dann auch. Und der greift dann zum Beispiel auf die Informationen in deinem Gerät zurück. Und da kannst du natürlich dann auch schon den Kontext verbessern und auch seinen Arbeitsoutput und die Relevanz für dich.
Ich bin so ein großer Freund von Convenience, ne? Also für mich klingt das alles wahnsinnig praktisch.
Ja.
Aber auch ein bisschen gruselig. Also wenn ich jetzt so höre, der hat überall Einblick in meinen Terminkalender und kann jetzt meine Teams-Besprechungen aufzeichnen und so weiter. Was würdest du jemandem entgegnen, dem das ein bisschen Angst macht?
Ja, ich glaube, man muss sich einfach vor Augen führen, das sind Large Language Models. Das ist jetzt nicht eine künstliche Intelligenz, die über uns schwebt, sondern das ist einfach ein Tool, der es dir ermöglicht, auf die Informationen Zugriff zu haben, auf die du sowieso Zugriff hast. Ja, du hast ja die Informationen sowieso entweder auf deinem Gerät oder wenn du in einer Firma arbeitest, dann sind das Informationen, die dir zugänglich sind. Deine Kollegen haben die Informationen auch. Du bist ja in Teams, Diskussionen, in unterschiedlichen Projekten. Und es geht im Prinzip nur darum, dass über diese Benutzeroberfläche, den Copilot, dir der Zugang leichter gemacht wird. Hm. Und Copilot, wir hatten das ja schon ein bisschen angesprochen, ist eben kein Large Language Model, sondern diese Plattform. Und in dieser Plattform sind diese ganzen Workflows auch szenarisiert. Das heißt, die kann für alle KI-Anwendungsfälle benutzt werden. Und die sichert allerdings auch, und das ist auch natürlich ein wichtiges Ziel von uns, die sichert die Nutzung. Ne? Das heißt, die Prompts werden verbessert über den Kontext, darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, aber es werden auch nur Antworten durchgelassen, die du empfangen darfst in einer Firma, du hast nicht das Recht auf alle Informationen zuzugreifen und b, die auch der Anwendung entsprechen im Prinzip. Und das ist ganz wichtig, denn diese Large Language Modelle, die sind ja für ganz viele Anwendungsfälle vortrainiert und Copilot ermöglicht es, die auf bestimmte Nutzer bestimmte Anwendungen auszurichten und die müssen natürlich dann auch mit dem Unternehmensziel oder mit der Unternehmensstrategie im Einklang stehen. Das heißt, sie sind für die Nutzung sicher und Datenschutz gesichert.
Okay, aber wie genau stellt ihr das sicher? Also auch, dass ethische Grundlagen eingehalten werden? Also
ja.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Also es ist wirklich so, dass Microsoft als Ganze und überhaupt unsere Entwickler, die müssen sich an sehr strenge Richtlinien, unternehmenseigene Richtlinien halten, auch wenn sie diese Codes entwickeln, denn sie unterliegen der Rechenschaftspflicht. Und das ist ein Grundsatzprinzip oder ein Kernprinzip, das wir für uns selbst aufgestellt haben. Wir haben 6 Kernprinzipien entwickelt. Da ist zum Beispiel die Fairness darunter, dass alle KI-Systeme natürlich alle Menschen fair behandeln und ähnlich situierte Personengruppen nicht unterschiedlich beeinflussen dürfen. Mhm. Das ist zum Beispiel relevant im Gesundheitswesen. Ein weiterer Aspekt wäre Zuverlässigkeit und Sicherheit. KI-Systeme sollen unter normalen, aber auch unter unerwarteten Bedingungen zuverlässig, sicher und konsistent arbeiten. Wenn man zum Beispiel an selbstfahrende Autos denkt, dann wird einem bewusst, dass stringenten Richtlinien hier dann auch zum Tragen kommen, wenn man anfängt, Code zu entwickeln. Und Ja, und dann Datenschutz, darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen.
Richtig.
Und Inklusivität. Und Inklusivität ist eine große Chance auch. Ne?
Es gibt
weltweit 1 Milliarde Menschen, die leider mit Behinderungen leben müssen. Und generative KI, die es uns ja ermöglicht, uns in unserer natürlichen Sprache auszudrücken und mit Computern zu sprechen und die uns dann auch verstehen und assistieren, das ist natürlich eine große Chance auch für diese Bevölkerungsgruppen. Da legen wir besonderen Wert auch darauf. Ja, und die Grundprinzipien, die dem Ganzen zugrunde liegen, das ist erstmal die Transparenz, dass Menschen auch verstehen müssen, wie Entscheidungen von KI-Systemen getroffen werden, und die Rechenschaftspflicht. Menschen, die KI-Systeme entwerfen und einsetzen, sollten dafür verantwortlich sein, dass ihre Systeme funktionieren. So sehen wir das, und das ist schon immer ein Fokus von uns gewesen. Wir haben seit 2018 auch ein Ethikgremium, speziell für künstliche Intelligenz, aber diese Grundsätze sind schon lange Teil auch unserer KI-Entwicklung.
Okay, dann würde mich abschließend in dieser regulären Fragerunde noch eine Sache interessieren. Wir haben es noch gar nicht so genau gesagt, aber du bist ja ziemlich international aufgestellt.
Ja, ja.
Du lebst in Paris,
genau.
Das ist richtig?
Das ist richtig.
Das heißt, du hast so ne, internationales Unternehmen, du selbst deutsche Wurzeln sozusagen, lebst in Paris, hast verschiedene Einblicke ja auch in verschiedene Mindsets. Und ich erinnere mich noch an einen Vortrag von jemandem aus dem Silicon Valley von einer Tagung, wo relativ deutlich wurde, dass in den USA schon mal eine ganz andere Offenheit noch mal ist als hier in Deutschland. Wie nimmst du das wahr? Also wie sind so die unterschiedlichen Mindsets in den Gefilden, in denen du so unterwegs bist?
Ja, erstmal muss man sagen, ich habe ja gerade über Microsoft gesprochen, das ist eine amerikanische Firma. Wir nehmen das sehr genau auf diesem Feld, und das können wir auch nicht anders machen. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Technologien sicher sind für die Menschen. Wir verstehen auch, dass die Menschen sich Gedanken machen, und wir müssen natürlich auch das Vertrauen unserer Nutzer aufrechterhalten oder erlangen. Und ich denke, wir können das ein bisschen so ausdrücken, wie auch Brad Smith, unser Chief Legal Officer und Chief Vice President, es ausgedrückt hat. Generative KI ist so ein bisschen vielleicht wie Elektrizität ganz am Anfang. Also das war natürlich auch eine Technologie, die gefährlich war für die Menschen. Und dann hat man Transformatoren eingeführt und Leitungsschalter und hat sie sicher gemacht. Da stehen wir gerade, das müssen wir gemeinsam angehen. Und da gibt es auch überhaupt keinen Zweifel daran, dass das für uns eine hohe Priorität hat. Wenn wir jetzt anschauen, wie das gesellschaftliche Mindset ist, weiß ich nicht, ob man das auch so aus Amerika so unbedingt so verallgemeinern sollte. Ich habe zum Beispiel mit Publisher-Partnern, die auf einem Event von uns waren, die aus den USA kamen, neulich gesprochen. Der O-Ton war eher, dass sie die Europäer für ihre richtungsweisenden Richtlinien und Gesetze auch beneiden. Also das ist einfach auch etwas, was die Branche nach vorne bringt und wo wir auch mit Vertrauen in die Zukunft schauen sollten, dass wir das auch gemeinsam schaffen. Also wenn ich persönlich mir anschaue, wie die Debatte um Digitalisierung und KI-Grundlagenforschung und Datenschutz in Deutschland geführt wird, finde ich das sehr positiv. Initiativen wie die europäische digitale Identität finde ich auch prima. Also das sind einfach Dinge, die die richtigen Themen anstoßen, und die werden ja auch in den deutsch-amerikanischen Beziehungen auch diskutiert. Die sind ja auch Thema, oder Europa und Amerika tauschen sich da aus. Und ich denke, wir, auch hier in Deutschland oder in Frankreich, haben auch noch einiges zu lernen, vielleicht von den baltischen Staaten oder von den Nordics, die in ihren Volkswirtschaften auch schon viel digitaler sind.
Absolut. Das ist auch im Grunde das, was aus diesem Vortrag, aus dieser Keynote, auf der ich gerade referenziere, rauskam. Ne? Also am Ende liegt es wie so oft irgendwo dazwischen.
Ja.
Und jeder macht irgendwas anderes besser als der andere.
Das stimmt.
Jetzt kommen wir zur Schnellfragerunde. Wir haben in dieser Staffel uns das so ein bisschen zur Regel gemacht, dass wir am Ende einer Folge immer noch mal eine kleine Schnellfragerunde machen.
Okay.
Und ich würde dich wirklich bitten, die kurz und knapp zu beantworten. Sind auch oft geschlossene Fragen.
Okay.
Wirst du gleich merken.
Ach, alles klar.
Könntest du zuallererst in 3 Schlagwörtern kurz beschreiben, was künstliche Intelligenz für dich persönlich bedeutet?
Zugang zu Wissen. Man fühlt sich so ein bisschen wie ein Entdecker. Das finde ich prima. Und wir haben so viel zu lernen. Also das ist einfach die Möglichkeit, die sich auftut. Da bin ich doch sehr enthusiastisch dabei, muss ich sagen.
Kannst du deine persönliche Haltung zum Copilot auch kurz in ein paar Worten schildern?
Hat mich jetzt schon überrascht, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe Informationen gesucht bei uns in der Advertising-Plattform, hatte eigentlich nur so ein Stichwort in Word kopiert und er hat mir gleich einen Leitfaden zu dem Thema auf Word erstellt und das war super praktisch. Also hatte ich gleich meine Antwort für unseren Partner und konnte ihn rausschicken. Also es wird uns auf jeden Fall sehr, sehr im Job helfen. Also ich freue mich schon darauf, dass sich das weiterentwickelt.
Das ist eine super Überleitung zur nächsten Schnellfrage.
Ja.
In welchem Bereich, glaubst du, wird die künstliche Intelligenz die Arbeitswelt in den nächsten 10 Jahren am meisten verändern? Ich habe mal Beispiele mitgebracht.
Ja.
Automatisierung von Routineaufgaben, mhm. Entscheidungsfindung und Datenanalyse oder Personalisierung und Kundenerfahrung?
Also da jetzt eine Gewichtung zu machen, das ist schwierig, denn ich würde sagen, wahrscheinlich fangen wir an, erstmal mit den Arbeiten an die künstliche Intelligenz abzugeben, alle und damit Erfahrungen zu sammeln, die wir nicht gerne machen und die auch nicht wertschöpfend sind. Aber gleichzeitig müssen die Unternehmen jetzt natürlich auch an ihrer Datenstrategie arbeiten. Wissensmanagement ist ein ganz, ganz großes Thema. Ja, da wird es dann wahrscheinlich dann auch die größten Fortschritte geben, würde ich sagen.
Also arbeiten wir uns wahrscheinlich so durch diese drei Ebenen durch.
Auf jeden Fall.
Verstehe. Ist deiner Meinung nach die Regulierung von KI auf globaler Ebene notwendig?
Ja, würde ich sagen, ja.
Mhm. Mhm. Sollten KI-Systeme die Fähigkeit haben, eigenständig Entscheidungen zu treffen?
Das kommt darauf an, welche Entscheidungen das sind. Ja, auf operativer Ebene denke ich, aber das kann man ja alles regeln. Ne? Das ist ja genau diese Copilot-Plattform, die ermöglicht das ja, ne? dass man da schaut, wie die KI zu arbeiten hat. Also es ist nicht so, dass die einfach eigenständig dann irgendwann entscheiden wird. Also ihr müsst euch immer vor Augen halten, das sind Large Language Modelle. Das ist keine künstliche Intelligenz mit einer menschlichen Intention. Also wir benutzen diese Technologie, damit sie das macht, worum wir sie bitten.
Bringen wir es auf den Punkt, betreutes Entscheiden muss es sein. Also im Sinne von Entscheidungen treffen, aber nur unter bestimmten Gesichtspunkten. Regeln, wie auch immer.
Genau.
Bist du der Meinung, dass KI den Bildungssektor verbessern kann?
Auf jeden Fall. Also ich sehe das, ich habe 3 Kinder und mein jüngster Sohn ist 15 Jahre alt. Der lernt und arbeitet schon ganz anders als meine älteren Kinder, die jetzt gerade studieren. Das ist einfach viel, ein iteratives Entdecken wird da auch so ein bisschen erwartet von ihm. Er arbeitet am besten mit Lehrern, die ihm das ermöglichen. Und ich denke, ja, wenn man sich zum Beispiel komplexe Formeln, mathematische Formeln anschaut, wie man das alles mit KI-Modellen dann auch visuell veranschaulichen kann, dass sich Kinder da langsam darauf hinarbeiten können, im Prinzip das Verständnis unterstützt wird durch diese künstliche Intelligenz, das finde ich Bereiche, die sind super spannend. Da wird sich sicher hoffentlich viel tun.
Absolut.
Ja, genau.
Und abschließend, was würdest du einer KI beibringen, wenn du ihr ein völlig nutzloses Skill beibringen könntest?
Nutzloses Skill? Ab und zu mal abschalten.
Oh, das ist ein wunderbares Schlusswort.
Ja.
Ihr lieben Hörer da an den Empfangsgeräten. Ihr könnt jetzt auch abschalten, wir sind fertig.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir, Stefanie.
Und das fürs Gespräch an dich, Bia.
War sehr spannend und aufschlussreich. Ich freue mich auch auf die nächste Folge in der nächsten Woche. Vielen Dank fürs Reinklicken allerseits. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Folge hier so vis-à-vis aufnehmen konnten.
Ja.
Dankeschön.
Ich nochmal Dankeschön, Pia.
Tschüss. Alles klar. Schönen Tag noch in Berlin. Tschüss.
Tschüss.
Diese Podcast-Staffel von Chronisch Digital entstand als Projektarbeit im Ressort KI im BVDW und erscheint wöchentlich im Zeitraum von April bis Mai 2024. Alle, die sich noch tiefer mit dem Thema KI beschäftigen möchten, können natürlich gerne auch die BVDW-Website besuchen. Diese Folge der Staffel wurde in den Video- und Podcast-Studios der Funke Mediengruppe aufgenommen. Hierfür ein herzliches Dankeschön. Verantwortlich für das Thema KI im BVDW ist Katharina Jäger. Ihr könnt Katharina gern bei etwaigen Fragen kontaktieren. Abonniert diesen Podcast und folgt dem BVDW bei LinkedIn oder Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.
Das war Chronisch Digital. Der Podcast über Daten, Kreativität und Verantwortung. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr zu unseren Themen und weitere Folgen findest du auf bvdw.org.